Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, ich bin Busat Yam und bei uns gibt es jetzt Streaming Talk. Beziehungsweise haben wir einen wunderbaren Film, einen Animationsfilm, in dem geht es um Queerness und Klassismus. Und dann haben wir noch eine afrofuturistische Serie von Disney. Ab geht's.
Manchen von uns bleibt das lang ersehnte glückliche Ende verwehrt. Denn das hier ist nicht diese Art von Königreich. Genauso wenig wie diese Art von Geschichte.
So, sie lebten also nicht glücklich bis an ihr Ende, wie das traditionell so schön in Märchen heißt. Wir erinnern uns, Schurke gleich böse, Heldin gleich gut und vor allem besiegt am Ende das Gute. Im Animationsfilm Nimona ist der vermeintliche Schurke gar nicht so böse und hat auch nicht so wirklich Interesse daran, die Macht an sich zu reißen. Und der Held hat im Übrigen auch nicht wirklich Bock, das Böse zu bekämpfen. Dafür gibt es ein seltsames Mädchen, das auch noch eine extra Portion Chaos in diese ganze Fantasy-Geschichte bringt. Klingt für mich sofort spannend, denn hier sind die Rollen nicht klar verteilt. Filmkritikerin Lara Kalbert hat sich den Film für uns angeguckt. Worum geht's en Detail?
Also ungewöhnlich ist ja auf jeden Fall schon mal die Welt, in der es spielt, weil das ist schon mal keine klassische Fantasy-Welt. Wir haben zwar auf der einen Seite Ritter mit Schwert und Rüstung, aber auf der anderen Seite eben auch futuristische Technologie wie Laser, wie Handys, wie Schwebebahnen und fliegende Autos. Und in dieser Mischwelt gibt's den jungen Mann Ballister und der soll als erste nicht-adelige Person seit 1000 Jahren zu einem Ritter, zu einem Verteidiger dieses Reiches ernannt werden. Und das geht aber total schief, denn bei diesem Ritterschlag stirbt die Königin und es wird ihm angelastet und er wird sofort zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt.
Mhm. Und was hat das mit diesem seltsamen Mädchen, von dem ich anfangs sprach, auf sich?
Das ist die titelgebende Nimona. Die taucht nämlich plötzlich dann bei Ballister auf und drängt sich ihm als Praktikantin auf.
Ich bin doch wegen des Jobs hier.
Job? Welcher Job?
Den Job als Sidekick, du weißt schon. Jemanden für den Rachefeldzug gegen diese kalte, herzlose Welt, die dich verstoßen hat.
Ein Sidekick ist doch...
Jeder Schurke hat einen.
Moment, ich bin kein...
Die ist also, wie wir gehört haben, sehr wild und anarchistisch drauf. Die hat auch magische Fähigkeiten, was dem Chaos nochmal ein bisschen zuträglicher ist. Und gemeinsam wollen sie jetzt diese Sache aufklären und Ballisters Unschuld beweisen. Aber die Abneigung Nimonas gegen dieses Rittersystem und dieses Reich und das Königtum, das birgt noch einen tiefergehenden Konflikt.
Und um welchen tiefergehenden Konflikt handelt es sich da genau?
Kannst du dich bitte normal verhalten, wenigstens kurz?
Normal?
Ich denke, es wäre einfach leichter, wenn du ein Mädchen wärst.
Leichter, wenn ich ein Mädchen wäre? Das ist ein Kracher.
Ich meinte leichter, wenn du menschlich aussiehst.
Leichter für wen?
Für dich. Nicht viele Menschen sind so verständnisvoll wie ich.
Es geht also um Ausgrenzung von allem, das anders ist. Denn Nimona ist total anders, wie wir auch gerade so ein bisschen gehört haben. Und dieses Königreich, die will seit 1000 Jahren diese bestehende Ordnung von Menschen in einer Stadt, abgeschlossen von einer großen Mauer, bewahren. Und alles, was anders ist, wird als Monster gekennzeichnet. Und dahinter stecken dann so Themen wie Klassismus, wir haben das vorhin gehört, mit nicht adelig und adelig, aber eben auch Queerfeindlichkeit, weil Queerness natürlich anders ist. Und da steckt auch so ein bisschen die Lebensgeschichte von dem Creator der Comicvorlage Nimona mit drin, denn Andy Stevenson hat da viel Autobiografisches drin verarbeitet. Zitat: Coming from a really conservative family and the evangelical church in the South, the story is definitely a reaction to that.
Müssen wir vielleicht kurz an der Stelle einmal übersetzen. Da ich aus einer sehr konservativen Familie und der evangelischen Kirche im Süden komme, ist die Geschichte definitiv auch eine Reaktion auf das Ganze. Abgesehen vom Inhalt des Films gab es ja auch auf der Produktionsebene einen Konflikt, denn ursprünglich sollte Nimona schon viel früher erscheinen. Allerdings wurde vom Disney-Konzern Studio Blue gekauft und Disney wollte dann, obwohl der Film fast fertig war, das Projekt fallen lassen. Warum?
Ja, das liegt daran, dass Disney dieses Produktionsstudio im Rahmen einer größeren Einkaufstour mitgenommen hat und dann alle einzelnen Projekte sich angeschaut hat und dann festgestellt hat, Nimona ist uns zu offenherzig queer-positiv. Die fanden diese Darstellung einfach zu viel und zu stark. Wir wissen ja, der Disney-Konzern ist schon eher konservativ drauf und das wurde dann eben eingestampft, aber die Lizenz wurde damit auch freigegeben und dadurch hat dann Netflix und Annapurna Pictures das ganze Projekt übernommen. Die haben das dann fertigstellen lassen und jetzt eben rausgebracht und diese Verzögerung Verzögerung hat dem Film aber überhaupt nicht geschadet, denn insgesamt ist es ein wunderbarer, witziger und actiongeladener Animationsfilm mit Herz für alle Altersgruppen und mit einer wichtigen Botschaft.
Wahrscheinlich ärgert sich Disney gerade. Lara Kalbert über Nimona, ein Animationsfilm, der in einer futuristischen, mittelalterlichen Welt spielt, basiert auf der gleichnamigen queeren Graphic Novel von Andy Stevenson, gibt's auf Netflix. Herzlichen Dank.
Danke.
Und dann haben wir noch eine neue Science-Fiction-Serie, heißt Kizazimoto Generation Fire. Da muss ich noch ein bisschen ausholen, denn es geht um Afrofuturismus und der Kern von Afrofuturismus ist ja, eine Widerstandsbewegung schwarzer Menschen gegen Ausbeutung und Unterdrückung zu schaffen. Und das egal, ob in der Musik, in der Literatur, im Film, der Philosophie oder Theorie. Es geht um Transformation und ermächtigende Narrative, eben Zukunftsentwürfe zu entwickeln und neue Visionen herzustellen. Spätestens seit dem Hollywood-Blockbuster Black Panther ist Afrofuturismus auch Mainstream. Und nun gibt es ab dem 5. Juli auf Disney Plus diese neue Anthologieserie, umfasst insgesamt 10 Kurzfilme von KünstlerInnen aus Ägypten, Nigeria, Kenia, Südafrika, Uganda und Simbabwe. Und Hendrik Joachim hat sich diese Serie angeschaut.
You are a disgrace to your name, kiddo.
I should be out there making them pay!
Menschen, Aliens und Monster. Sie beherrschen die Welt der 10 Kurzfilme. Da gibt es den Teenager Manzo, halb Mensch, halb Alien. Er will in die Fußstapfen seiner Mutter treten und Raumschiffrennfahrer werden. Eine andere Geschichte, Totemprobleme, erzählt von Sheba. Sie möchte zu den Erwachsenen gehören. Aber die entsprechende Zeremonie geht dank ihrer Chaosfamilie ordentlich daneben. So begibt sie sich auf eigene Faust in das Reich ihrer Vorfahren, um sich das wichtige Totem zu beschaffen. Totemprobleme stammt von Tshepo Moche. Die Drehbuchautorin und Regisseurin wohnt im südafrikanischen Kapstadt und erzählt im Interview über die ersten Gespräche mit den Produzenten der Serie.
Die Produzenten haben uns eine wirklich sehr lockere Grundlage vorgegeben und gesagt, wir suchen nach einem zukünftigen Afrika, nach Science Fiction und nach etwas, das hoffnungsvoll und richtungsweisend ist, so in diesem Sinne. Das war so ziemlich die einzige Vorgabe beim Schreiben. Ich erinnere mich sogar daran, dass ich nach meinem ersten Pitch hörte, trau dich was, dream bigger. Das haben sie echt gesagt. Größer und größer. Und ich dachte nur, okay, okay, verstanden.
Okay, okay, noted.
Disney ist scheinbar auch bemüht, Animationshelden vom afrikanischen Kontinent auf die Bildschirme zu bringen. Moche war eine von mehr als 70 Kreativen des Kontinents, die Disney eingeladen hat, um Ideen für das Projekt einzureichen. Bislang hatte Moche unter anderem als Autorin für die erste Netflix-Animationsserie aus Afrika gearbeitet, Mama Kay's Team 4. Bei Totemprobleme zeigt sie, wie sehr sie ihre persönliche Wahrnehmung des südafrikanischen Lebens spielerisch einfließen lässt.
In Bezug auf die Welt und die Charaktere habe ich mich bei unseren 11 südafrikanischen Kulturen bedient. Allein in meiner eigenen Familie haben wir 4 ethnische Hintergründe. Daher war es spannend, die Charaktere und auch die Welt darauf aufzubauen. Ich habe einige Anspielungen versteckt. Hoffentlich erkennen das auch die Zuschauenden.
In der Anthologie sind neben Uganda und Simbabwe vor allem Länder vertreten, die eine lange Filmgeschichte bzw. eine große Filmindustrie haben. Ägypten, Kenia, Nigeria und Südafrika. Disney, so zumindest der Eindruck, scheint zu erkennen, wie wichtig es ist, dass Geschichten aus den jeweiligen Ländern direkt von Leuten vor Ort erzählt werden.
Vielfalt, Repräsentation und Inklusion. All das sieht man auf der Leinwand. Ich hoffe zumindest, die Leute sehen das in meinem Film. Auch wenn der Abspann läuft, wird klar, dass wir auch hinter den Kulissen darauf geachtet haben. Und ich denke, das gilt definitiv für alle Filme in der Anthologie.
Let's go.
In den Geschichten geht es um den Drang, erwachsen zu werden. Darum, Menschen zu beeindrucken, zu denen man aufschaut. Rivalität zwischen Freundinnen oder Druck, der von Social Media ausgeht. Ein bisschen Coming of Age also. Die Zuschauenden betrachten die Welt oft durch die gleichen naiven Augen wie die jungen Protagonistinnen. Dazu kommt eine kräftige Portion Magie und Sci-Fi. Rinder geben keine Milch, sondern magische Kristalle. Die Hirten ähneln eher Superhelden im Kampf gegen böse Geister. Ein Kind malt der Mutter kein Bild, sondern kreiert durch einen Zaubertrank eine Fantasiewelt, in der die beiden vor dystopischem Terror flüchten können. In bunten Kostümen, schlichten futuristischen Outfits oder Sneakern touren die Charaktere mal in 2D oder 3D über den Bildschirm. Eine Episode gibt einem das Gefühl, ein Videospiel zu spielen Und mal ist die Animation Skizzenkunst, mal realistisches Rendering und mal Stop-Motion. Die Welten spielen auch mit Afrofuturismus. Für Disney nicht das erste Mal. Marvels Black Panther hat den Afrofuturismus in den Mainstream gebracht. Natasha Kelly, Soziologin und Kommunikationswissenschaftlerin, erklärt im Interview:
Afrofuturismus ist ein Überbegriff für verschiedene Stilmittel, die eingesetzt werden, um Zukunftsszenarien darzustellen. Es ist aber auch gleichzeitig eine Methodologie, würde ich sagen, um letzten Endes bestehende Machtstrukturen zu überwinden und sich jenseits der gegebenen, vor allem eurozentrischen Imaginationswelt verorten zu können.
Laut Kelly gibt es einen zentralen Unterschied zwischen Black Panther und der Anthologie. Black Panther auf der einen Seite ist in den USA entstanden und erzählt daher aus der Diaspora von der Vision einer vereinten afrikanischen Zukunft.
In dieser neuen Serie gibt es auch afrikanische Perspektiven. Und da würde ich tatsächlich eine Unterscheidung machen, dass es da mehr um African Futures geht, um die Zukunft des Kontinents, wo sehr viele mystische Geschichten in die Zukunft gehoben wird.
Mystik und eine grenzenlose Welt der Science Fiction, erzählt aus afrikanischer Sicht. Kisasimoto Generation Fire macht Spaß. Und die Anthologie bietet Perspektiven, die in einer eurozentristischen Medienwelt zu oft auf der Strecke bleiben.
Ja, ein afrikanisches Original und ein Versuch, die Vielfalt Afrikas zu erzählen. Das war Hendrik Joachim über die Anthologieserie Kisasimoto Generation Fire auf Disney Plus ab dem 5. Juli.